Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute Abend zu Im Stich gelassen, dem Live-Podcast für Impfgeschädigte. Mein Name ist Nina Malaika und wir sind tatsächlich heute bereits das 9. Mal in Folge für euch da. Die Corona-Impfschadenhilfe spricht jeden Donnerstag zum 9. Mal um 20 Uhr mit Impfgeschädigten und wir helfen auch gerne bei der Vermittlung zu passenden Behandlern. Was erwartet Sie auf unserer Website? Unter www.corona-impfschaden-hilfe.de finden Sie Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Sie können dort Gruppen finden oder auch eine neue Gruppe anmelden. Auf Spotify und Apple Podcast hören Sie uns mittlerweile auch und ich glaube auch schon auf iTunes Podcast. Wir sind mittlerweile auch schon seit einigen Wochen für die Länder Schweiz und Österreich mit am Start, was mich sehr freut. Und wenn Sie Arzt, Mediziner, Behandler sind, können Sie sich dort auch eintragen lassen. Natürlich, um Impfgeschädigten zu helfen, die in Ihrer Nähe Behandlungen suchen. Oder vielleicht ja auch, um bald mit mir und einem weiteren Experten live im Gespräch zu sein. Darauf freue ich mich. Zum Ablauf der Sendung, für alle, die heute das erste Mal einschalten. Es ist immer so, dass sich im Vorfeld die Zuhörer bei uns melden können, wenn ihre Fragen hier live in der Sendung mit uns besprochen werden sollen. Alternativ können Sie uns die Fragen auch gerne im Vorfeld schicken und wir würden die dann hier mit den Experten behandeln. Wenn Sie jetzt spontan auch noch Lust haben, können Sie das sehr gerne machen. Rufen Sie uns an. Auf der Website www.imstichgelassen.eu finden Sie wie immer eine Telefonnummer mit der Einwahl und landen hier direkt bei uns im Studio. Wir freuen uns auf Sie. Und ja, nehmen Sie sich ein, geben Sie einen kleinen Ruck. Wir sind hier und beißen nicht, sondern wie gesagt, freuen uns auf Sie. Außerdem haben wir auch über die Corona-Impfschadenhilfe auf der Website einen großen Fragekatalog zu Ihren Fragen zusammengestellt. Schauen Sie dort gerne mal rauf. Vielleicht ist da auch schon der ein oder andere Impuls. Und ansonsten vermitteln wir auch über die Website, wie gesagt, zu passenden Behandlern. Ich freue mich heute bei uns hier bei Im Stich gelassen zwei Experten zu begrüßen. Mit beiden durfte ich hier in der Sendung schon sprechen. Heute ist bei uns wieder der Dirk Kohlberg, Berg-Heilpraktiker und der Arzt Julien Dufayet. Das Thema der heutigen Sendung: Warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt? Auf diese Frage wollen wir Antworten finden mit unseren Experten und vielleicht ja auch mit Ihnen im persönlichen Gespräch mit Betroffenen von Impfschäden. Und ich möchte auch gerne mit der Frage gleich beginnen, aber erstmal bitte ich Herrn de Kohlberg, stellen Sie sich gerne den Zuhörern, die Sie noch nicht kennen, einmal vor. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Abend. Schönen Dank auch für das Vertrauen, mich hier mit in die Runde zu holen. Ja, spannendes Thema. Ich selber bin hier gemeinsam mit meiner Frau und meinen Kindern in einem kleinen Schlösschen am Hainich, dem Naturerbe in Thüringen, und habe dort eine Praxis mit viel Schwerpunkt naturheilkundliche Immunologie. Wir haben hier aber auch Gästezimmer in meinem Haus, so dass Konzepte gemacht werden können, wo Personen auch mehrere Tage oder auch mehrere Wochen mit untergebracht werden und täglich Behandlung bekommen, was in manchen Fällen tatsächlich auch eine sehr sinnvolle Geschichte ist. Ich bin selber ja auffällig geworden auf die ganzen Impfproblematiken, dass eigentlich Ende 2020, Anfang 2021 schon in verschiedenen Laboranalysen bei immunologischen Betrachtungen relativ krasse Veränderungen da waren. Also wir haben viele onkologische Patienten, wo wir dann auch sogenannte T-Zellprofile machen, wo man sieht, wie etwas ja, sich verschoben hat, und dort gab es starke Auffälligkeiten nach Impfungen oder auch nach wiederholter Corona-Erkrankung. Und dann haben wir relativ früh dort uns auf die Suche gemacht, nachgeforscht, und das setzen wir um. Wir haben hier bei uns in der Praxis auch ein paar exotische Sachen. Wir setzen Leute selber in Fieber, machen Fiebertherapie richtig von innen heraus. Wir haben Möglichkeiten mit Ozon, mit Oxygenierung. Wir haben aber auch einige Dinge, die man eher manche als esoterisch einschätzen, ob das über kinesiologische Austestungen ist, ob das über Tesla-Gerätschaften sind, solche Dinge. Aber hantieren auch mit ganz klaren schulmedizinischen Dingen, haben wir unsere Infusionsplätze und arbeiten in dem Bereich. Und ja, sind immer offen und wissbegierig für neue Ansätze, neue Ideen und sind vor allem individuell unterwegs für jeden einzelnen Patienten. Das ist so das, was wir machen.
Das klingt großartig nach einem großen, ja, Kompetenzkatalog. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Kohlberg. Danke, dass Sie auch beim zweiten Mal jetzt schon mit uns hier dabei sind. Dann würde ich doch erstmal ganz herzlich begrüßen, auch den Julien Dufayet und auch ihn nochmal bitten, sich für die Zuhörer heute nochmal vorzustellen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Ich bin der Julien Dufayet, bin Facharzt für Innere Medizin und habe eine Hausarztpraxis in Bremen, die aber eben auch begleitet wird von einer Privatsprechstunde für beispielsweise Post-Covid oder Post-VAC betroffene Patientinnen und Patienten. Und ja, es fing ja schon Mitte 2000, ja, 21 an, dass vermehrte Erscheinungen auftraten in der Praxis, die dann doch im zeitlichen Zusammenhang mit der Applikation einer der Covid-Impfstoffe standen. Und da wurde ich dann eben auch natürlich aufmerksam und habe genauer hingeguckt und die Diskrepanz auch gesehen zu den Laborwerten, die wir so für gewöhnlich in der Hausarztpraxis oder auch im Krankenhaus abnehmen und dem, was sich dann wie Herr Kohlberg schon angesprochen hat, in den immunologischen Laboren versteckt. Und das, ja, so als Einleitung auch in Bezug auf auf den Titel dieser Sendung. Und ja, und seit März 2022 habe ich dann eben auch eine Privatsprechstunde konkret für beispielsweise Post-Covid- und Post-VAC-Patientinnen und Patienten eröffnet. Seither über 500 Patienten sowohl bei Post-Covid als auch bei Post-VAC gesehen, betreut oder bin nach wie vor dabei. Und ja, das Repertoire, mit dem ich eben mich befasse und diesen betroffenen Menschen entgegenkomme, ja, besteht aus schulmedizinischen Komponenten, aber eben auch aus komplementärmedizinischen Komponenten, wo ich eben immer wieder sehe, wie schön eigentlich beide, ja, Richtungen der Medizin sich vereinen lassen und auch den Betroffenen dann zugutekommen können. Und dazu gehört unter anderem auch die Oxygenierung, wie Herr Kohlberg schon auch angesprochen hat, die kinesiologische Testung und auch ja, die homöopathische, anthroposophische Medizin, die man gut mit implementieren kann. Und ja, das sind so meine Erfahrungen, mit denen ich jetzt auch seit über einem Jahr tagtäglich zu tun habe und das auch am Wochenende bundesweit, auch aus internationalen, also international bin ich auch angefragt mit Fragen nach. Können Sie mir helfen? Wir kommen nicht weiter mit unseren Beschwerden. Ja, intensive Zeit, außergewöhnliche Zeit. In meinen Augen, ja. Und da kann ich Herrn Kohlberg nur zustimmen. Hier haben wir unheimlich viel Potenzial für Synergien aus Schul- und Komplementärmedizin, aus Regulationsmedizin und regulatorisch. Ist ja unter anderem auch die Homöopathie, die Herr Kohlberg angesprochen hat, eigentlich eine sehr große Facette, die wir zur Verfügung haben.
Danke, Dufayet, das auch an Sie, dass Sie wieder bei uns sind. Es gibt ja diesen Spruch, wer heilt, hat recht. Und ich glaube, ja, es ist dann auch fast egal, ist es die Schulmedizin, die hilft und heilt, ist es die alternative Medizin. Und gerade jetzt in Ihren Bereichen finde ich das unfassbar wichtig und wertvoll, diese Synergie. Ich persönlich habe das für mich noch nie so wirklich getrennt, sondern hatte auch immer Glück, Ärzte wie Sie zu haben, die diese beiden, sage ich mal, Ansatzmethoden verfolgt haben. Und ich finde es schön, wenn wir sozusagen Impfgeschädigten auch über diese beiden Wege in Anführungsstrichen helfen können. Bevor ich mit Ihnen beiden in die Frage eintauchen möchte, warum heilt die Schulmedizin nur begrenzt? Habe ich eine private Frage. Wenn man so intensiv und so lange Zeit schon mit so stark betroffenen Menschen zu tun hat und natürlich jetzt auch noch in dem Bereich der Impfschädigung, wo ja auch noch ein bisschen mehr dranhängt, finde ich, als es kommt jemand in die Praxis und ist krank, wie sehr belastet das privat persönlich? Vielleicht können Sie beide dazu nur ganz kurz einmal Ihre, ja, Ihre Verfassung beschreiben. Das würde mich auch privat und persönlich interessieren. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Herr Kohlberg.
Ja, oh, darauf kurz zu antworten ist gar nicht so einfach. Im Endeffekt, mich macht's extremst betroffen, was im Moment passiert, weil das Ganze auch, also zumindest zum Teil mit herben Rückschlägen gesegnet ist. Ganz konkretes Beispiel: Man hat jemand, der sogar schon Aphoresen gemacht hat, sehr viel Geld investiert hat, alles Mögliche. es letztendlich doch erstmal alles nicht zum Erfolg geführt hat. Dann landet der hier und man arbeitet 3, 4 Monate, bekommt das dann auch hin, dass dieser Mensch zumindest für sich sagt, ja, ich bin jetzt gut 60, 70% wieder zurück in meinem Alltag, in meinem Leben angekommen. Und dann bekommt er von der Kasse eine Reha-Maßnahme verordnet. Ja, und diese Reha-Maßnahme sorgt aber dafür, dass er dort, weil immer noch gewisse Muskelschwäche da ist, in ein Trainingsprogramm aufgenommen wird, wo nur die Muskulatur überstrapaziert wird. Es geht überhaupt nicht um den eigentlichen Impfschaden, der da passiert ist. Es ist einfach schlichtweg eine, vorsichtig ausgedrückt, extremst ungünstige Behandlung gewesen, was dort abgelaufen ist. Und dann kommt dieser Mensch wieder und sagt, oh Gott, mir geht es noch schlechter als am ersten Tag. Und damit muss man dann umgehen. Und das ist das Heftige. Das Heftige ist, dass die Person dann selber sagt, na, aber ich musste doch die Reha-Maßnahmen machen. Ich hätte sie gern abgebrochen, aber dann hätte meine Kasse mir ja die anderen Sachen nicht mehr bezahlt. All solche Dinge, die dort sind. Und das bekommt man hier erzählt, wenn die Leute vor einem sitzen. Das ist ganz heftig. Oder man bekommt in einem Gespräch, da sitzt ein Ehepaar vor einem und die Frau hat extreme Probleme und man hat dann die Erzählung und dann kommt im Gespräch heraus, dass der Mann, weil er ja unbedingt wollte, dass er weiter arbeiten darf und die Existenz sichern kann, hat er sich versteckt 2-mal impfen lassen. Und er hat aber keine Probleme, aber die Frau hat extreme Probleme. Warum? Weil die natürlich nachts auch nicht nur Händchen halten. Ganz klar, die ganzen Übertragungsgeschichten sind ja mittlerweile auch sehr viel bewiesen. Und solche Dinge, das sind Tragödien, sind das, die familiär ablaufen, die auf emotionaler Ebene ablaufen, die natürlich auch schwierig sind, dort teilweise den Verfall von Menschen erstmal zu beobachten und sich das anzugucken. Aber man muss auch ganz klar sagen, da bin ich auch relativ straight, wenn ich mit den Personen gegenüber bin. Letztendlich die Entscheidung, sich diesen Pieks geben zu lassen, hat auch jeder selber getroffen. Und er selber kann aber auch jede Entscheidung treffen, jetzt so etwas dafür zu tun, mit all seiner Kraft, seiner mentalen Stärke und allem drum und dran, dass er einfach wieder weiterkommt. Und der Schnitt zeigt ja auch, dass selbst bei schweren Fällen meist, ich sag mal, von allen, die kommen, 70, 80% kann man so weit helfen, dass es auch etwa 70 bis 80% Verbesserung gibt. Das ist schon so ein Schnitt, den man etwa sagen kann. Und das ist ja auch ein Ziel. Und das kann man vermitteln. Und diese Enttäuschung, die bei den Menschen sind und die sie zum Teil auch übertragen, die sage, möchte ich auch gar nicht unbedingt annehmen, aber das fällt nicht immer leicht. Das fällt nicht immer leicht.
Danke, Herr Kohlberg, für ja, diesen Einblick. Ich finde das einfach auch immer so wichtig, diese Hintergründe zu erfahren, wie Sie das sagen. Das weiß man in der Regel von außen gar nicht, was da alles noch mit dranhängt, neben diesem Impfschaden, was das für psychosoziale Folgen hat. Vielen Dank. Herr Duffergé, wie geht's Ihnen? Wie gehen Sie um mit, wie ich mir vorstellen könnte, auch natürlich einer, ja, einer seelischen Belastung, wenn man so viele Menschen täglich behandelt, denen es so schlecht geht?
Ja, die psychosozialen Folgen für die Betroffenen sind nun mal immens. Wir haben ja alleine diese Woche wieder auch Fälle erlebt, wo das Versorgungsamt eben nicht anerkennt, dass es sich hier um einen Impfschaden handelt. Das heißt, wir haben hier Betroffene, die mit teils schwersten gesundheitlichen Folgen durch eine der sogenannten Covid-Impfstoffe zu kämpfen haben und dann eben parallel auch erstmal um Anerkennung über das, was sie betrifft, kämpfen müssen. Und das ist enorm belastend für die Betroffenen mit erheblichen Folgen auch im sozialen Kontext. Da geht es ja auch letztendlich um finanzielle Fragen. Dann geht es auch um Anträge Grad der Behinderung. Und also das ist schon existenziell von Bedeutung für die meisten Betroffenen. Und das ist das, was ich halt nach wie vor regelmäßig mitbekomme. Das ist für mich dann auch ja nicht leicht, das einfach immer so wegzustecken. Und ich denke, ich kann mich da ganz gut hineinversetzen in die Menschen, die eben um ihr um ihre gesundheitliche Rekonvaleszenz kämpfen, und eben aber auch um ihren sozialen Status und um ihre Existenz. Das ist immens, was da sich abspielt. Und ja, wenn wir die Aussagen von Herrn Lauterbach nehmen, dass zumindest mal das Wort von ihm Post-Vac-Syndrom in den Mund genommen wurde und auch Hilfen in der Richtung angekündigt worden sind, ich sehe davon rein gar nichts, aber auch rein gar nichts. Und das ist eben auch nochmal eine Ernüchterung für mich als Behandelnden, der ebenfalls ja jeden Tag Betroffene behandelt, und ein Schlag ins Gesicht für die betroffenen Menschen.
Vielen Dank, Herr Duferrier. Ein Schlag ins Gesicht, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja heute das Thema, warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt? Wenn überhaupt, mag ich da mit eigenen Worten nochmal hinzufügen. Und bevor ich mit Ihnen diese Frage gerne näher erläutern möchte, würde ich gerne auf die Pressekonferenz, die jetzt am 6.6. im Paul-Ehrlich-Institut stattgefunden hat, wo Herr Lauterbach zur Sprache kommen durfte. Am kommenden Montag beginnt der erste Prozess gegen BioNTech. Lauterbach wurde gefragt, wie er die Situation einschätzt. Wird Impfgeschädigten geholfen? Das Erste, was er tat, ist, er ist mehr oder weniger erstmal gar nicht darauf eingegangen, hat die Diskussion von den Impfgeschädigten wegdiskutiert und kam relativ schnell auf Long-Covid, was sicherlich in der Symptomatik sich öfter hier und da ähneln mag. Da werden Sie als Experten besser Bescheid wissen. Das war das Erste. Also er, meiner Meinung nach, ist er richtig ausgewichen. Und dann hat er folgende Sätze zusammengefasst. Wenn wir die Impfung nicht gehabt hätten, hätten wir mehr Impfnebenwirkungen gehabt. Ich habe das wirklich fünfmal angehört. Er hat das Wort im Wortlaut so gesagt. Das Problem war nicht die Impfung. Die Impfung war ein Geschenk, eine tolle Geste von BioNTech. Impfschäden sind sehr selten und bedauerlich. Das sagte, der Herr, der neben ihm stand. Ich weiß gar nicht, wer er war. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, sagte Herr Lauterbach weiter, dass die Impfung das Problem gewesen wäre. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unsere Frage der heutigen Sendung, warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt, finden wir sicherlich in dieser Haltung, in der öffentlichen Haltung eines Herrn Lauterbachs auf einer Pressekonferenz sicherlich die ein oder andere Antwort. Herr Duferrier, was ist da los? Ich lese das oder sehe das und ich bin ja gar nicht betroffen von einem Impfschaden. Aber also mir geht der Puls. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe einen schweren Impfschaden und höre Herrn Lauterbach sowas sagen. Warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt, Herr Duferrier?
Ja, ich denke, wir müssen hier erstmal unterscheiden, wenn die Aussagen getätigt werden, dass die sogenannte Impfung ein Segen war oder gewesen sei. Der Umgang damit damals, vor allem in den Fragen der Aufklärung der Menschen darüber, ist ja erstmal ein Aspekt, den man hier anbringen muss. Letztendlich sind wir alle selbstbestimmt, und die Frage ist einfach, inwiefern war die Aufklärung damals gegenüber den Patientinnen und Patienten so fair, dass sie eine ausgewogene Grundlage erhalten haben, um dann eben auf dieser Basis dann sich zu entscheiden, lasse ich mich impfen oder nicht. Das ist erstmal ein Aspekt. Und warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt? Das ist ja ein Teil meiner Ernüchterung, die ich ja auch immer wieder erlebe, wo ich ja auch heute noch von Kolleginnen und Kollegen direkt oder indirekt zu hören bekomme, dass es ja eigentlich gar nicht sein könne, dass ich überhaupt Post-Covid oder Post-Vac ernst nehmen würde und nicht gleich als psychosomatisch abstempeln würde oder abtun würde. Die Pathomechanismen, also die Mechanismen, die zu den Symptomen führen, die sollten uns als Schulmediziner eigentlich bekannt sein. Und das ist immer noch, selbst heute noch, ein Problem scheinbar, dass überhaupt viele Kolleginnen und Kollegen die Grundlagen der Pathomechanismen scheinbar gar nicht greifen. Und zugegeben, es sind häufig viele Symptome, die zusammenkommen, wo verschiedene Mechanismen dahinter stehen, die man auch erstmal auseinander dividieren muss. Aber die Mechanismen dahinter kennen wir eigentlich aus dem Studium oder aus dem alltäglichen Verlauf unserer ärztlichen Tätigkeit. Es erinnert mich sehr stark an die Verläufe, die wir seit Jahrzehnten ja schon mitbekommen bei der Chronik-Fatigue-Syndrom-Erkrankung, wo auch bis heute ja viel psychiatrisiert wird und viel auf psychosomatische Ebene verschoben wird seitens der Schulmedizin, obwohl auch dahinter Mechanismen stehen, die ja, die man so nach und nach doch auch, und wenn es auch sehr mühsam ist, mit Kleinstarbeit, dann nach und nach herausfiltern kann. Sofern man auch ein Stück weit den Blick offen hat für andere Ansätze, wo ich für meinen Teil einen Zugang zu diesen Themen vor allem dadurch gefunden habe, dass ich eben auch komplementärmedizinisch mich weitergebildet habe. Aber eben auch dadurch für mich erkannt habe, dass die Mechanismen hinter Chronik-Fatigue, hinter Post-Covid, hinter Post-Vac uns schulmedizinisch Ausgebildeten einleuchten sollten. Ich glaube, dass natürlich auch die immer stärker gewordene Ausbildung Richtung Spezialisierung dazu beigetragen hat, dass so dieser interdisziplinäre Blick innerhalb der Schulmedizin schon verloren gegangen ist. Die Patientinnen und Patienten berichten ja, ja, der Lungenfacharzt sagt, meine Lunge ist okay, der Herzarzt sagt, mein Herz ist in Ordnung und mein Hausarzt sagt, ja, mit dem Labor, was er abnimmt, ist doch alles eigentlich in Ordnung. Das heißt, jede Abteilung, jede Disziplin sagt für sich, es ist alles gut. Aber die Patientinnen und Patienten sitzen dann vor Herrn Kohlberg oder vor mir und sagen, ich komme nicht klar, ich komme nicht mehr in meinen Alltag zurück. Ich bin nicht belastbar, ich habe Luftnot, wenn ich nur aufstehe und meinen Teller gespült habe. Mein Herz drückt immer oder man, also das ist ja, also die Menschen, die können einfach nicht in den Alltag zurückkehren, haben relevante Einschränkungen. Aber jede Fachdisziplin, auch die Neurologie, sagt, nö, es ist doch alles gut. Obwohl der Patient oder die Patientin sagt, meine Nerven schmerzen oder ich kann die Kraft nicht mehr aufbringen, in der Hand oder beim Laufen brennen sofort die Muskeln. Und ich glaube schon, dass die strikte Spezialisierung in die einzelnen Fachrichtungen, die ja doch sich nochmal verstärkt hat die letzten Jahrzehnte in einem doch recht schulisch orientierten schulmedizinischen System, was wir in der Ausbildung, im Studium schon mitbekommen, einen Teil dazu beiträgt, dass die Verknüpfungen zwischen den ja doch auch zugegeben verschiedenartigen Symptomen dazu beigetragen hat, dass irgendwo kein Zugang, kein wirklicher Zugang zu den Beschwerden besteht und schon gar keine Idee, wie man dem mal beikommen könnte. Obwohl auch ich viel mit allopathischen Mitteln, also mit Medikamenten arbeite, die uns aus dem Krankenhaus, aus der Hausarztpraxis, also aus der Schulmedizin bekannt sind. Ist ein Teil der Therapie, nicht der einzige Teil, aber teilweise doch auch je nach Fall und je nach Verlauf mit ein relevanter Verlauf oder ein relevanter Beitrag zur zumindest Symptomlinderung. Ja.
Danke, Herr Duffergé. Jetzt ist es ja so, wenn man solche Aussagen von Herrn Lauterbach hört, erschien es mir wie eine Parallelwelt in den sogenannten Mainstream- und Leitmedien, also als ob da die Wahrheit sich ja irgendwie selber gegenseitig ausschließt. Mittlerweile hören wir auch in den Leitmedien von immer mehr Impfschädigungen und dann fallen solche Sätze. Wir haben die offiziellen Zahlen auf dem Tisch liegen. Herr Kohlberg, warum hilft die Schulmedizin nur begrenzt?
Ja, also zum einen vielleicht mal angeknüpft an das, was Herr Duffayer gerade gesagt hat, kann ich erstmal bestätigen. Man merkt halt auch einfach, der Patient, selbst wenn er die verschiedenen Facharztpraxen tatsächlich aufsuchen möchte, weil die Probleme hier und da und dort sind und das in unterschiedliche Bereiche reinpasst, dann ist das ja eine Laufzeit von einem Dreivierteljahr heutzutage, bis man überhaupt seine Termine bekommen hat in die verschiedenen Bereiche. Das funktioniert ja schon nicht. Und dann ist es auch noch so, dass es ja eigentlich keine Stelle gibt, wo das ordentlich zusammengeführt wird, die entsprechenden Informationen. Das heißt, selbst wenn man den Grundgedanken hätte im schulmedizinischen Bereich, wir arbeiten ganz toll interdisziplinär, dann ist es alleine von den Abläufen her so zumindest nicht richtig handelbar. Wenn man dann sagt, naja, das könnte man aber ja in einem klinischen Setting irgendwie abbilden, dann kommt man zu dem Problem, dass die Kliniken mittlerweile ja durch die ganzen finanziellen Konstrukte auch so weit geprägt sind, dass so eine individuelle Behandlungsgeschichte dort eher nicht auf ein großes Interesse stößt, weil es einfach viel zu zeitaufwendig, was tatsächlich die Ausarbeitung und sowas angeht, ja, gar nicht umzusetzen ist. Ja, das funktioniert nicht in diesem System. Also, um das Ganze mal positiv auszudrücken, was braucht es denn? Es braucht ja eine extreme individuelle Behandlung. Ja, es ist wirklich, der Patient sitzt ja vor einem und selbst wenn man weiß, man hat mittlerweile, weiß ich, wahrscheinlich 200 verschiedene Symptome gehört, die alle mit zu Postvac passen. Aber trotzdem ist es ja bei jedem extremst unterschiedlich zusammengesetzt und man muss einfach sehr individuell entscheiden, wie fangen wir an, wo fangen wir an welcher Ecke. Und diese Individualität, die wird in der Schulmedizin ja eher nicht abgebildet. Der Trend geht ja eher dahin, zu sagen, wir machen für alles eine Leitlinie. Ja, und jeder kennt diese S3-Leitlinie. So. Aber wenn ich eine Leitlinie erstelle für etwas, was noch im Verhältnis so jung ist und was ich dann auch offiziell noch nicht mal großartig anerkenne und wo vielleicht auch Interessen da sind, dass man es bewusst nicht anerkennt, damit nicht riesige Forderungssummen auf einen zukommen. Ja, da haben wir doch die Problematik, dass die Leitlinie, wenn überhaupt, dann wird sie ja erst nach 6, 7, 8 Jahren überhaupt auf den Tisch kommen. Vorher sind ja solche Behandlungspläne gar nicht wirklich offiziell da. Ja, also bis so etwas entwickelt wird. Das heißt, der ganze zeitliche Verlauf ist extrem schwierig. Wenn wir dann aber sagen, naja, aber es gibt doch Einzelstudien, es gibt Studien, die mir sagen können, hier mit der Substanz, egal ob allopathisch oder homöopathisch oder phytotherapeutisch, mit der haben wir Möglichkeiten, die Wirkmechanismen zu reduzieren oder irgendwo einzuschalten oder dagegen zu steuern. Die Studien dafür gibt es ja. Aber in dem Moment, wenn der Schulmediziner sie einsetzt, ist er ja ganz klar wenn überhaupt im Off-Label-Use, das heißt also in einem Gebrauchsbereich, wo er unter Umständen Schwierigkeiten für die Haftung bekommen könnte, ja, wenn hinterher irgendwelche Klagen kommen. Letztendlich ist es so, Heilpraktiker gehen ja schon immer relativ, mal so salopp gesagt, sehr locker damit um, was für Substanzen man einsetzt und wie man sie einwendet, wenn man halt dazu ausgebildet wurde in irgendeinem Kurs oder wenn man dort das entsprechende Fachwissen seiner Meinung nach hat, dürfen wir das ja. Wir dürfen ja tatsächlich extremst viel in vielen Bereichen, was ja auch manchen zuwider ist. Ja, und man kann damit ja auch viel Schindluder treiben. Aber man kann das auch gerade jetzt in dieser Phase extremst interessant und extremst effektiv einsetzen. Weil wir haben die Möglichkeit, natürlich auch jeder Arzt, der diesen Haftungsbereich für sich selber auch mit in Kauf nimmt oder vielleicht auch über private Wege seine Haftungsabsicherung guckt, dass er die bekommt. Wir können ja bestimmte phytotherapeutische Substanzen, wir können verschiedene homöopathische Sachen, wir können die allopathischen Sachen off-license einsetzen, um bestimmte Wirkmechanismen einfach zu bedienen. Und das ist aber etwas, das ist ja schulmedizinisch überhaupt nicht gewollt. Ich muss ja alles quasi erstmal so weit abgesichert haben, bis überhaupt irgendein Gremium dann mal wieder sagt, okay, das dürfen wir jetzt so durchsetzen. Ja. Das ist sicherlich eins der ganz großen Probleme. Dann glaube ich, im Hintergrund ist es natürlich auch noch so aus meiner Sichtweise, ich setze ja sehr viele phytotherapeutische und naturheilkundliche Stoffe ein, allerdings oft auch in sehr hohen Dosierungen als Infusionsware. Mit diesen Substanzen hat man lauter Substanzen, die im Prinzip nicht patentierbar sind. Das heißt, selbst wenn diese Produkte extremst gut helfen, hat in der Regel die Pharmaindustrie kein großes Interesse, so etwas überhaupt einzusetzen. Das heißt, die Pharmaindustrie wird an dieser Stelle die Schulmedizin nicht unterstützen und sagen, ach Mensch, wir nehmen jetzt ab sofort hier Kurkumin, Hochdosis-Infusionen, die funktionieren total klasse, oder wir nehmen eine Substanz wie Artemisia annua als Artesunat aufbereitet für eine Infusion. Also der einjährige Beifuß ist das. Wo es ganz viele tolle Studien gibt, auch richtig viel, um sowas zu machen. Und man kann die Lektüre lesen, man muss die Papers lesen und dann kann man das einsetzen. Aber der klassische Schulmediziner muss sich trauen, muss vielleicht auch ein bisschen Vorsorge treffen, dass er dort seine Haftungsgeschichten auch abgeklärt hat. Aber dann kann er es tun. Aber es ist eine Eigeninitiative. Er muss selber natürlich auch die Zeit für investieren. Und es gibt nicht so viele Ärzte, die tatsächlich dann abends um 12 immer noch irgendwelche Papers lesen. Das ist so. Und ich kann es Ihnen auch nicht verübeln, weil wenn ich so viele Scheine im Monat hätte und die Arztpraxis mit 120 Leuten voll, würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Ich merke ja so schon, wie ich an meine Grenzen komme und meine Familie ist auch gerade nicht so begeistert von der Post-Vac-Welle. Ja, also es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Da muss man also extremst aufpassen, wie man das macht. Aber ich denke, gerade so diese Sachen, dieser Spagat zwischen Haftungsfrage, Leitlinie, die ja vielleicht zum Teil auch ein bisschen, man hat ja den vielen auch abtrainiert, sich zu informieren. Man hat ihnen abtrainiert, selber drüber nachzudenken, wie man Wirkmechanismen beeinflussen kann. Und so wie Herr Duverger genau gesagt hat, ja, die Wirkmechanismen sind alle bekannt und alle möglichen Leute haben mal irgendwann den Renin-Angiotensin-Aldosteron-Kreislauf oder System kennengelernt. Und was das für Auswirkungen hat, wenn da irgendwas andockt am ACE2. Also das muss man einfach wissen. Und die meisten machen sich aber nicht die Mühe, weiterzudenken, was das Ganze im System macht und noch weiterzudenken, wie man dagegen vorgehen kann, was man machen kann. Und so weit muss man aber gehen, um tatsächlich den Patienten ordentlich unterstützen zu können. Aber
Danke.
es gibt ganz viel Ausbildung dazu mittlerweile.
Danke, Herr Kohlberg, auch für diese vielen Hintergrundinformationen, auch zu struktureller Art. Und bevor ich Herrn Duverger noch mal ganz kurz ins Gespräch mit reinholen, möchte ich gerne noch mal die Zuhörer da draußen, ja, motivieren, rufen Sie uns an, wenn Sie betroffen sind von Impfschäden, hier mit unseren beiden Experten und mir ins persönliche Gespräch zu gehen. Auf der Seite www.imstichgelassen finden Sie die Telefonnummer, mit der wählen Sie sich ein, kommen direkt hier zu uns ins Studio und es gibt auch natürlich den sogenannten Nachbesprechungsraum. Dort empfängt Sie dann im Nachgang eine ganz herzliche Kollegin, falls es noch Fragen gibt. Ja, seien Sie mutig, trauen Sie sich, wir sind gerne für Sie da. Und freuen uns auf Sie. Herr Duferrier, vielleicht darf ich Sie bitten, weil Sie sich gemeldet haben, ganz kurz auf das, was Herr Kohlberg gesagt hatte, noch einzugehen. Und dann möchte ich gerne, wir haben tatsächlich einige ganz spontane Fragen von Zuhörern noch bekommen, die möchte ich gerne natürlich auch dann schnell vorlesen.
Ja, ich möchte da direkt anschließen, weil natürlich stellen sich auch Haftungsfragen, weil wir durchaus mit bekannten allopathischen, also Mitteln, also Medikamenten, die wir schon kennen, so Blutdrucksenker oder Histaminpräparate, teilweise auch, ja, oder auch andere wie Ambroxol off-label verwenden. Das ist durchaus auch eine Frage der Haftung. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass selbst wenn die Pathomechanismen schulmedizinisch oder evidenzbasiert anerkannt sind und auch Erkrankungen anderer Formen mit denselben Pathomechanismen, die dahinter stehen, anerkannt sind oder auch in Leitlinien erscheinen, in der Frage von Post-Vac, wo ja immer noch ein Kampf darum stattfindet, dass es ja, anerkannt wird und auch in irgendwelchen Leitlinien erscheint, wie den S3-Leitlinien. Da stellt sich zum Beispiel jetzt für Hausärztinnen und Hausärzte die Frage, jetzt habe ich vielleicht den Pathomechanismus dahinter erkannt und kenne ihn, würde also ein entsprechendes Medikament verschreiben, aber die Indikation dafür ist nirgends festgehalten und schon haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich vor Augen, oh, da kommt doch bestimmt irgendwann dann ein Regress auf mich zu, wenn ich das Medikament auf Kasse verschreibe und die Indikation dafür aber nirgends hinterlegt ist. So, und das ist dann natürlich auch etwas, wo die Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht die Mechanismen erkennen und auch anerkennen, dass es Post-Vac gibt und Post-Covid gibt, sagen, ich verschreibe es nicht auf Kasse. Das ist natürlich dann eben noch ein weiterer Punkt, der natürlich auch dazu geführt hat, neben dieser Frage, dass wir in Arbeitsgruppen daran arbeiten, dass ja, ein Budget festgelegt wird für die Hausärztinnen und Hausärzte, eine gewisse Basisdiagnostik, vor allem im immunologischen Laborbereich, zu tätigen, die bisher nicht stattfindet in den Praxen und natürlich auch nicht bezahlt würde, wenn ein Hausarzt oder eine Hausärztin auf die Idee kommt, ich mache jetzt mal ein spezielles Immunlabor, was 300 € oder 400 € kostet. Das würde ihm glatt als Regress von der Kassenärztlichen Vereinigung oder von den Krankenkassen zurückgeworfen werden oder vor die Füße geworfen werden. Und dann müsste er Stand heute wohl das auch alles selber bezahlen und aus seiner eigenen Tasche zahlen. Also wir haben ja eine Grunddiagnostik, die nicht stattfindet, die Schwelle auch für die, die dem Thema offen gegenüberstehen und auch erkennen, dass es da Probleme gibt, wie jetzt Postbug. Da fehlt es an Möglichkeiten, eine Grundlagendiagnostik durchzuführen mit dem Gefühl, ich stehe nicht hier mit einem Bein an dem Punkt, dass ich dann am Ende mehrere Tausend, 10.000 € an Regress aus eigener Tasche zurückzahlen muss. Und ja, dieser Off-Label-Gebrauch von Medikamenten, teilweise ist er ja eigentlich gar nicht so Off-Label, nur die Indikationen sind halt so zugeteilt, dass sie gewissen Krankheitsbildern, die bisher festgelegt sind, ja, zugeordnet sind und nicht den Pathomechanismen, die dahinter stehen. Also wir können Post-Vac haben und wir können ein anderes Krankheitsbild haben. Der Mechanismus dahinter, wofür wir ein allopathisches Mittel verschreiben könnten, kann der gleiche sein, weil Post-Vac hat nun mal unheimlich viele verschiedene Symptome, wo häufig auch viele nebeneinander liegen und gleichzeitig vorliegen. Aber wenn wir nicht die Indikation, die Diagnose aufschreiben, für die bisher hinterlegt ist, dass wir das oder jenes Medikament verschreiben dürfen, dann haben wir als Hausärztinnen und Hausärzte sofort im Hinterkopf, dass werden wir, wenn der Regress kommt, das dauert ja immer ein paar Monate, wie alles gegengeprüft ist, dürfen wir das aus der eigenen Tasche zahlen.
Was für ein Wust an Strukturwahnsinn, an Hindernissen. Und ich stelle mir vor, man ist ein Betroffener von Impfschäden und dann hat man mit diesen ganzen Geschichten noch zu kämpfen, zu tun, die man ja in der Regel auch selber, Herr Dufayet, was Sie gerade im Detail beschrieben haben, auch gar nicht nachvollziehen, verstehen kann. Deswegen ist es vielleicht auch mal ganz gut, dass wir ein bisschen in Anführungsstrichen abgeschweift sind, einfach nochmal um die Tiefe zu gehen und Menschen, die betroffen sind, auch zu erklären, was im Hintergrund passiert, warum ihnen eventuell nicht geholfen werden kann. Wir wollen jetzt natürlich gerne nochmal auf einige Fragen eingehen, die uns Betroffene geschickt haben. Eine anonyme Frage kam jetzt gerade rein. Ich leide seit der Impfung im Jahr 2021 unter Panikattacken und einer Angststörung. Bin auf Beta-Blocker eingestellt wegen Herzrhythmusstörung. Was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht? Das ist natürlich auch wieder sehr allgemein gefasst. Wir haben das Thema schon mal gehabt. Das ist eine Problematik, weil man natürlich einfach immer gerne auch als kompetenter Arzt ja, man muss es auch einfach immer subjektiv den Menschen sehen und im Einzelfall behandeln. Vielleicht können wir da trotzdem in irgendeiner Form drauf eingehen und dann die Dame oder den Herrn auch nochmal einfach darauf aufmerksam machen, auf der Corona-Impfschaden-Hilfe.de, auf unserer Website auch nochmal sich nach, ja, Experten in der Nähe des Wohnortes umzusehen. Herr Kohlberg, was kann man sagen zu so einer Anfrage?
Ja, alles und nichts, muss ich dazu sagen, weil es leider viel, viel zu wenig Details sind, um tatsächlich ordentlich antworten zu können. Was können wir aus diesen paar Sachen erkennen? Wir sehen, dass wir tatsächlich eine ganz, ganz klare Beeinflussung haben, die quasi auf das zentrale Nervensystem aufs Gehirn mitgeht, wo wir in solchen Sachen drin. Wir haben aber mit höchster Wahrscheinlichkeit auch eine psychoemotionale Komponente. Man darf ja nicht vergessen, dass Lockouts und solche Geschichten nicht einfach unter den Tisch zu kehren sind. Die haben auch verschiedenste Ursachen, die dort oft mit hineinspielen in den Bereich rein. Wir haben mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, kann man sagen, eine gewisse Form von Endothelzellenbelastung, dass dort etwas vorliegt. Also Endothelzellen sind quasi die unter anderem die Zellen in den Blutbahnen innen drin, die dort ausgegleitet haben und dort dann auch auf bestimmte Herz-Kreislauf-Problematiken oft mit einer Beeinflussung haben. Aber es kann auch natürlich eine sehr stark ausgeprägte psychische Beeinflussung haben, so eine Herz-Kreislauf-Problematik. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich will mal so antworten. Bevor es Covid gab, bevor es Post-Vac und Post-Covid gab, hätte ich zu jemandem gesagt, naja, wenn Sie Sachen beschreiben, so wie wir es jetzt so oft hören mit Brain Fog oder so, fangen Sie doch einfach mal an, erstmal genügend zu trinken. So ganz banal. Wirklich ganz banal. Dann fangen wir an und sagen, naja, wir wissen, Sie haben jetzt ein paar entzündliche Reaktionen im Körper. Gucken wir doch mal, wie sieht eine antientzündliche Ernährung aus? Also erstmal ganz klar bei der Basic-Geschichte anzufangen. Dann zu gucken, wie sieht es denn aus? Bei Ihnen haben Sie vielleicht auch ein paar Störungen im Darmbereich. Ist der Stuhlgang in Ordnung? Haben Sie viele Blähungen? Was ist dort? Hat sich dort irgendwas verändert? Solche Dinge. Also das sind so ganz banale Basics, die aber auch bei Post-Vakzin und auch bei Post-Covid immer meiner Meinung nach mitreguliert werden sollten. Und dann gibt es natürlich ganz klar diese psychoemotionale Komponente, die als Baustein massivst mit dazu gehört. Also weil in diesem ganzen Zusammenhang ja auch so viele, es sind Freundschaften auseinandergegangen, Verluste auseinandergegangen, Kontakte, die vorher selbstverständlich waren, Austauschgeschichten, die alle weggekommen sind. Das spielt immer massiv mit einer Rolle. Und ansonsten, natürlich gibt es, wenn ich jetzt im phytotherapeutischen Bereich unterwegs bin, gibt es ein paar Stoffe, um Panik, Angst und sowas zu regulieren. Aber wie alt ist die Person? Wie sieht die gerade aus vom Hormonstatus? Was spielt dort alles mit einer Rolle rein? Das sind alles Komponenten, die dazu führen, dass ich jetzt hier keine ordentliche Aussage machen werde und auch nicht kann. Aber es gibt Stoffe, ob das einfach von der Regulation her Ashwagandha, ob das Safran ist, solche Dinge, die können schon was beeinflussen. Man sollte hier vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen, wie das aussieht so mit dem Tryptophan-Stoffwechsel, wie die Schlafgewohnheiten sind, die spielen dort auch mit eine Rolle. Man kann hier noch so ganz pauschal sagen, Melatonin ist ein extremst gutes Antioxidans, also ein, ich sage immer so ganz salopp, was quasi verhindert, dass Ihnen die Hirnzellen wegrosten, so, also dass keine Oxidationsprozesse im Gehirn in der Maß stattfinden. Das ist Melatonin. Melatonin ist halt dieses starkes Antioxidans, was auch im Gehirn arbeiten kann. Und das wird oft so als Schlafhormon bezeichnet, aber man kann es auch in so einem Bereich unter Umständen auf Empfehlung bitte, ja, mit einsetzen. Also nicht einfach jetzt hier anfangen und irgendwie Internet, nächsten Shop und was bestellen. Darum geht es nicht. Es muss alles Hand und Fuß haben. Es muss ein Konzept haben. Es darf nicht einfach so, weil die Sachen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also wie man es angehen kann. Und natürlich gibt es auch Dinge, wo man sagen kann, ich habe alles, was das Herz-Kreislauf-System angeht, Möglichkeiten. Ich habe Möglichkeiten, Spike-Proteine wieder von diesen Undock-Positionen wegzukriegen, ein Stück weit. Ich habe eine Möglichkeit, den Abbau von Spike-Proteinen zu unterstützen. Und da reden wir tatsächlich auch zum Teil über Naturstoffe. Also so bestimmte Enzyme können das, ja. Die können so etwas machen. Aber das sind alles Enzyme, die unter Umständen auch blutverdünnend sind oder solche Sachen machen, so dass man es auch nicht einfach so nehmen kann. Man braucht also immer eine Beratung. Aber ganz klar, es gibt Ansätze. Man braucht nur einfach viel, viel mehr Geschichte noch dazu, um da ordentlich eine Antwort zu geben.
Ja, vielen Dank, Herr Kohlberg. Und liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der uns jetzt diese Frage, diese wichtige Frage natürlich geschickt hat, Sie haben es jetzt selber gehört, ist wirklich sehr hilfreich, wenn Sie persönlich anrufen, um einfach uns ein paar mehr Hintergrundinformationen zu geben. Ansonsten ist es natürlich, sind unsere Experten auch begrenzt in der sehr kompetenten Antwort, die Sie natürlich als Experten haben. Von daher nehmen Sie sich einen Ruck, geben Sie sich den Mut. Wir sind hier, wir beißen nicht, im Gegenteil. Sie werden hier gut aufgefangen von uns. Und manchmal muss man es einfach, ja, sich trauen und probieren. Wir hatten schon ganz viele Leute, die ja dann live angerufen haben, gesagt, ach Mensch, das war gar nicht so schlimm wie gedacht. Und Sie werden hier gut abgeholt. Und wie gesagt, dann kann der Experte noch mal ein bisschen auf Ihre persönliche Situation besser eingehen. Und ansonsten empfehle ich nochmal allen Zuhörern und Zuhörerinnen auf der Seite www.corona-impfschaden-hilfe.de doch tatsächlich nochmal ihre Geschichte auch zu beschreiben, um dann von uns Hilfe zu bekommen bei der Vermittlung zu passenden Behandlern. Ich weiß nicht, ob Herr Dufayet zu dieser Anfrage noch den einen oder anderen Puls hatte. Ansonsten haben wir natürlich noch ganz viel weiteres zu besprechen und dann noch ein bisschen Zeit.
Ich stimme in allem zu, was Herr Kohlberg gesagt hat. Die Vorgeschichte ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, bis hin zur Geburt oder auch zur Frage, wurde man gestillt oder nicht, weil wir dann schon wieder beim Thema Darm sind. Und die Darmhirnachse ist einfach eine ganz relevante Thematik, die eben auch mit ja, psychoemotionalen Themen dann einhergehen kann. Was wir natürlich sehr häufig sehen, ist, dass nach Covid-Infektion oder eben auch nach den sogenannten Impfungen viele Patientinnen und Patienten, das hatte ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, eine enorme Belastung des autonomen vegetativen Nervensystems mitbekommen haben, so als ob da ein Schock stattgefunden hätte. Und dementsprechend lohnt es eben auch, in die Richtung zu gucken, wie das vegetative Nervensystem aussieht, sprich unser 10. Hirnnerv, der Nervus vagus, der uns ja auch irgendwo schützen will vor belastenden Einflüssen von innen und von außen, der kann sich eben auch in so eine Art Schockstarre, wenn ich es mal so einfach formulieren möchte, zurückziehen und den Körper, den ganzen Körper, sowohl das Organische als auch das Emotionale oder Psychoemotionale in eine Art rudimentäre Funktion, in eine Überlebensfunktion herunterregulieren. Und auch daher kann dann schon eine Neigung zu Panik- oder Angstattacken erklärt werden, wo ich ja sehr, sehr gerne selber osteopathisch kraniosakral arbeite oder froh bin, wenn Therapeutinnen und oder Therapeuten, die in dem Bereich sich auskennen, ja, das Thema aufgreife, weil die Thematik Angst und Panik ist natürlich nicht selten. Ob die nun von alleine auftretende Symptome, manche bekommen aber auch diese Angst- und Panikattacken, weil das Herz wieder schnell pocht und Unruhe auftritt und Angst entsteht, was ist mit mir los und ich bin jetzt in Lebensgefahr. Das verankert sich natürlich auch mit der Zeit, erst recht, wenn man von Arzt zu Arzt rennt und erzählt bekommt, das ist doch alles gut. Was hast du denn? Atme mal tief durch, mach mal ein bisschen Spaziergang und ne? Also wenn man dann auch noch nicht ernst genommen wird, das verankert sich natürlich ungemein. Und von daher bin ich da sehr, sehr, eigentlich bei der Anamnese ist das immer mit einer der ersten Punkte. Geburt, still, wurde man gestillt? Ja, nein. Darm-Hirnachse, wie Herr Kohlberg schon sagt, da fällt ja auch viel zusammen mit hormonellen Haushalten und auch Tryptophan-Stoffwechsel und dergleichen. Aber eben auch bitte auf das vegetative Nervensystem achten. Die Schultern stehen oft hoch, der Nacken, die skalinären Muskeln, also die Muskeln im Bereich vom Schlüsselbein, sind oft richtig fest. Und gerade in dem Bereich verläuft ja nun mal auch unser 10. Hirnnerv, also der Nervus vagus, der uns eigentlich zu einer Regulation führen soll, zu einer Regeneration führen soll, wenn wir nachts schlafen und dieser Nervus vagus aber in einer Schockstarre ist, dann können wir gar nicht mehr regenerieren, dann können wir gar nicht mehr morgens aufwachen und das Gefühl haben, ja, ich bin erholt, der neue Tag kann starten. Wir starten dann schon mit einem enormen Stress in den Tag, weil eben einfach der Fluchtnerv, der Sympathikus, überwiegt und der Gegenspieler, der Parasympathikus, sich in einer Schockstarre befindet. Und allein das reicht schon, dass Panik und Angst auch mit reinspielen können. So dass es auch Not tut, dass man sich den Körper anguckt, die muskuläre Verfassung anguckt weil die muskuläre Verfassung sagt sehr viel über das autonome Nervensystem, über die innere Anspannung aus. Und innere Anspannung, da sind wir nicht mehr weit weg von dem Thema Angst und Panik.
Körper und Psyche bilden einfach eine Synergie und ich habe oft das Gefühl, das wird ja nicht adäquat bedacht oder teilweise auch oft vergessen. Das ist immer noch mal gut, wenn man, glaube ich, auch ja Menschen daran erinnert. Vielen, vielen Dank auch nochmal Herrn Duverger. Ich habe mir einige Geschichten und ja persönliche Geschichten von Betroffenen natürlich auch wieder in dem Internet durchgelesen. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Seiten, die das machen. Das Instagram zum Beispiel quillt über vor Menschen mit Postweg. Erfahrungen. Und es gibt eine neue Seite, die hatte ich beim letzten Mal erwähnt, VAX Deutschland, eine ja, Organisation, die sich auch weltweit schon ausgebreitet hat und jetzt mittlerweile Deutschland auch erreicht hat. Dort schreiben sehr viele Betroffene und eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, ich bereue es auch, dass ich mich habe impfen lassen. Ich hatte es zwar vorher schon schwer, Kinder zu bekommen, ich wurde schwanger und spätestens in der 6. Woche hatte ich immer einen Frühabort. Das heißt, das Kind ist abgegangen. Aber wenigstens wurde ich schwanger. An dem anderen hätte man vielleicht noch arbeiten können. Seit der Impfung werde ich nicht mal mehr schwanger. Mittlerweile haben mein Mann und ich akzeptiert, dass wir keine Kinder bekommen und sind mittlerweile auch glücklich damit. Aber trotzdem finde ich es bedenklich, denn ich denke, dass es an der Impfung liegt. Das ist natürlich sehr traurig für eine junge Frau, für eine junge Familie mit Hoffnungsplänen. Was Kinder betrifft, ist das wirklich so endgültig? Das wird natürlich jetzt von einem Nicht-Experten so beschrieben. Wie sehen Sie das? Es hat mir so leid getan, auch als Frau, die noch keine Kinder hat. Wie schätzen Sie das ein? Kann man so einer Frau noch helfen? Herr Kohlberg?
Ja, also grundsätzlich bin ich in dem Bereich ja schon erstmal bei der Fragestellung, was hat diese Impfgeschichte, die sogenannte Impfgeschichte tatsächlich ausgelöst? Was hat sie gemacht? Und das sieht eigentlich das, was man so Woche für Woche erfährt, wenn man ja, wieder so Studiengeschichte oder so kleine Testimonials und all solche Sachen liest, wird es eigentlich immer düsterer. Also wenn wir mittlerweile sehen, dass Pathologen veränderte Stammzellen nach 2 Jahren in der Leber feststellen und so weiter, also wirklich mit DNA-Veränderungsstrukturen, die wir in dieser Art und Weise nicht gedacht haben. Wenn wir erfahren, was alles auf das ungeborene Kind übertragen wird, was über die Muttermilch auch mit übertragen wurde. Also es gibt ja Stück für Stück immer mehr Dinge, die man schon auch als Tatsachen ja, bezeichnen muss. Dann stehen wir noch vor ganz, ganz großen Aufgaben. Auf der anderen Seite gleich wieder mal umgeschwenkt. Es gibt ja auch immer mehr interessante Kombinationen von Heilungsmöglichkeiten und Wegen, so dass wir ja auch plötzlich ein unglaubliches Fass an Beeinflussung der Epigenetik aufmachen, wo man sagen kann, wenn man sich dort mal anschaut, was dort, da stehen wir eigentlich noch an den Anfängen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier durch das, was dort gerade entwickelt wird, eine unglaubliche Chance, das auch noch immer mehr zu vertiefen. Ich sage mal, wir Heilpraktiker, wir hantieren schon seit ewigen Zeiten ganz, ganz viel mit Polyphenolen, Flavonoiden, sonstigen Dingen, ja, die einen enormen Einfluss haben auf die Epigenetik. Und wer im onkologischen Bereich unterwegs ist, der weiß vielleicht auch, wie man, wenn so ein P53-Genwächter irgendwie durch Impfung beeinflusst wird, wie man das ein bisschen wieder auch zurechtbiegen kann. Aber es ist tatsächlich alles ein bisschen Neuland. Ich bekomme leider zurzeit auch viele Berichte, auch in so einer Arbeitsgruppe, bis dahin gehen, dass auch Kinder zur Welt kommen, wo es erstmal noch sehr ungewöhnliche Missbildungsgeschichten sogar gibt, wo man jetzt am Rätseln ist, ob das was mit der Impfung zu tun hat oder nicht, oder mit der Genmanipulation zu tun hat, dann in dem Fall. Ich mag es noch nicht richtig noch nicht richtig bewerten. Ja, also man hat ein Gefühl, das Gefühl ist im Moment eigentlich eher wirklich düster, leider, aber ich will mich mit dem Ganzen noch nicht so ganz zufrieden geben. Also sonst würde ich, glaube ich, diesen Job auch nicht machen, wenn ich nicht einfach immer auch denke, wir müssen einfach weiter gucken und schauen, was kann man alles regulieren. Und ansonsten aus den eigenen Berichten, ich muss jetzt sagen, also ich habe auch so bestimmt 300, 400 sehr ernsthafte Post-Vac und Post-Vac, Post-Covid und Post-Vac-Fälle gehabt. Und ich habe aber, was so Geburtenwunsch angeht oder sowas, habe ich aus diesem Bereich keine einzige Person jetzt gehabt, so dass ich überhaupt nur irgendwie richtig konkret was dazu sagen könnte. Natürlich haben wir ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir massivste Blutungen hatten, dass wir komplett verschobene Regel und so weiter. Das gab es alles massig. Aber das tatsächlich so diese konkrete Thema Geburtenwunsch und jetzt wird man noch nicht mal mehr schwanger, das hatte ich nicht. Und ich würde aber auch wieder ganz klassisch vorgehen und würde gucken, für mich spielt ganz klar Spike-Proteinabbau eine massive Rolle bei sowas. Wir müssen leider im Moment davon ausgehen, dass unter Umständen auch nach Jahren immer noch wieder neue Spike-Proteine gebildet werden. Das ist jetzt erstmal die düsterste Annahme, aber die muss ich erstmal so annehmen. Und so gehe ich erstmal auch ran. Ich sage ja. Wir können aber permanent was tun. Und wenn wir dann über die Epigenetik vielleicht noch manche Regler wieder zurückschalten, dann haben wir es geschafft. So. Und ja, und dann gibt es ja auch noch ganz viele Dinge, die nennt man Frequenztherapie und Energiefelder oder sonst etwas, die auch so unglaublich mächtig sein können, dass dort bei Menschen, die vor allen Dingen dafür empfänglich sind, auch manche Dinge passieren, die dann andere als Wunder bezeichnen. Das ist einfach so. Ja. Und wenn man es schafft, für alles offen zu sein, und also bei mir gibt es 7 verschiedene Blätter der Heilungsblume, und wenn ich alle Blätter gleichzeitig ansprechen kann, was nicht geht, dann kommt man nochmal zu Ergebnissen, die sind gigantisch. Also das heißt von körperlicher Ebene bis hin zu Seele, also ganz unterschiedliche Bereiche, die angesprochen werden. Und wenn vor allen Dingen auch ganz viel dann auch Glaube und Hoffnung, diese guten alten Worte mitspielen und auch mit dabei sind, wenn dann auch eine mentale Stärke dabei ist und man auch zielgerichtet bestimmte Wege geht, dann denke ich, kann man ganz viel erreichen. Aber es gibt nicht den Erfahrungsschatz, dass ich jetzt hier sagen könnte, ja, kein Problem, mach mal. Das ist nicht.
Und das haben Sie so schön zusammengefasst. Und ich glaube, diese Hoffnung braucht es. Die braucht es von Ihnen als Experten. Ich glaube, die braucht es für die Betroffenen da draußen. Das ist das, was ich jetzt Feedback bekomme. Jedes Mal nach der Sendung. Großes Dank von Betroffenen, dass wir uns hier zusammenfinden. Ne, im Endeffekt des Tages machen wir es auch ja nicht für uns, sondern wirklich für Menschen, die betroffen sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das auch diesen Fokus nicht zu verlieren. Deswegen finde ich das schön, wenn wir immer wieder auch zwischendurch zurückkommen und sagen, ja, es ist eine sehr schwierige, dramatische Situation, aber auch im medizinischen Bereich gibt es durchaus Aspekte, wo man merkt, jetzt tun sich nochmal neue Felder der Möglichkeiten auf und es wird sich, wie Sie beide das sagten, viel zusammengetan von Ärzten. Da möchte ich gerne noch auf einen Kongress aufmerksam machen. Damit haben wir jetzt als Corona-Impfstammhilfe gar nichts zu tun. Aber trotzdem möchte ich das natürlich auch Betroffenen mit an die Hand geben. Vielleicht können Sie da gleich noch mal was zu sagen, Herr Kohlberg. Der Impfausleitungskongress, Entschuldigung.com vom 7. bis 11.6. Ist da einer von Ihnen in irgendeiner Form mit integriert? Ich habe da sehr viele Experten auf der Website gesehen und natürlich ist das auch immer, kommt viele Fragen auch an uns und an mich, ist denn das seriös und was machen die denn da? Und man kann das doch alles gar nicht ausleiten, sagt dann sozusagen die etwas kritischere Seite. Und ja, es finden sich unfassbar viele Meinungen zusammen. Ich kann mir nur vorstellen, als Betroffener ist das unfassbar schwer in diesem eigenen Leid. Dann gibt es noch so viele Angebote, Überangebote und sicherlich auch, wie Sie sagen, der ein oder andere Scharlatan, der dann die Kohle rausziehen will. Ja. Was kann man solchen Leuten irgendwie an die Hand geben, um sich da zu orientieren? Und das wäre meine eine Frage. Und der Impfausleitungskongress, ist da einer von Ihnen eventuell sogar konkret mit beteiligt? Herr Dufayet.
Ich bin da nicht beteiligt. Ja, klar gibt es Scharlatane, ja, wie überall und bei jeder Bewegung, die vorliegt. Für die Betroffenen selbst bleibt am Ende die individuelle Betreuung von einem Therapeuten, von einer Therapeutin, ob Heilpraktikerin, Heilpraktiker, ob ärztlich. Deswegen, also das ist, Herr Kohlberg hat es ja auch schon angesprochen, am Ende bleibt nichts anderes übrig, als dass die Betroffenen individuell abgeholt werden, weil die Bezeichnung Post-Bug ist zwar für alle Betroffenen irgendwie gleich, aber die Vorgeschichte ist bei vielen eben halt unterschiedlich. Und dementsprechend ist auch das Ausmaß von Beschwerden ja oft unterschiedlich. Und selbst wenn die Intensität der Beschwerden gleich ist, sprechen nicht alle Betroffenen auf die gleichen Manöver gleich an. Das heißt, es ist am Ende unabdingbar, dass da eine individuelle Betreuung stattfindet. Ob wir die Impfausleitung tatsächlich nachhaltig garantieren können. Die Langzeiterfahrung fehlt uns einfach. Ich habe neulich noch einen Befund von einer Patientin bekommen, wo in dem Biopsat, also in der Probeentnahme von einem Muskel, Spike-Proteine gefunden wurden und das 2 Jahre nach der Impfung. Dementsprechend sind wir an dem Punkt, verharren die seitdem in dem Körper, werden die neu gebildet. Wie sieht es aus mit den Patientinnen und Patienten, wo wir Symptombesserung oder auch persistieren, also ein völliges Zurückdrängen der Beschwerden erreicht haben? Ist das in 2, 3 Jahren auch noch so? Das wissen wir ja noch gar nicht. Und dementsprechend, ja, die Ideen, wie wir ausleiten, wie wir gegen Spike-Proteine vorgehen wollen, gegen die Zusatzstoffe, die in den Impfstoffen, in den sogenannten Impfstoffen vorhanden sind, die Ideen haben wir. Da wissen wir auch, wie wir vorgehen. Ob das nachhaltig so erfolgreich ist, wissen wir aber noch nicht. Und von daher, ja,
Also,
muss
Sie
man.
arbeiten ein bisschen mit der großen Unbekannte auch. Es klingt so, wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt. Liebe Zuhörer, wir haben noch eine knappe halbe Stunde und ich möchte Sie und euch nochmal ermutigen, rufen Sie gerne an bei unseren beiden fantastischen Experten, Herrn Dufayet und Herrn Kohlberg. Wir freuen uns auf unserer Website www.im Stich gelassen ist die Telefonnummer. Dort können Sie sich direkt ins Studio einschalten lassen zu uns. Das Ganze, wie gesagt, nur über Ihre Stimme, ganz anonym. Wir werden natürlich Ihren Namen nicht verwenden, ohne ein Video. Rufen Sie gerne an, wir freuen uns. Ich weiß, heute ist gutes Wetter und vielleicht mag man dann, wenn es einem vielleicht an einem Tag mal gut geht, auch einfach auf dem Balkon das Wetter genießen. Und wenn Sie jetzt aber sagen, ach, ich habe jetzt nochmal Lust, rufen Sie gerne an, wir freuen uns. Herr Kohlberg und Herr Dufayet, ich würde gerne noch eine Geschichte auch mit Ihnen teilen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel recherchiert und ich kann mich immer gar nicht entscheiden. Das sind so viele, ja, schöne, traurige, mutmachende Geschichten auch, teilweise sehr bewegende. Und ich habe eine Dame auf Instagram gefunden, Mama einer 16-jährigen Tochter mit Post-Back-Syndrom. Sie beschreibt folgende Situation. Am 3.8.22 weckte meine Tochter mich, indem sie weinend in das Schlafzimmer stolperte und auf dem Boden zusammensackte. Sie klagte über Schmerzen in den Beinen. Sie habe zusätzlich kein Gefühl in ihrem Fuß und sie fragte mich immer wieder, Mama, was ist denn mit meinem Fuß? Mein Kind konnte weder sitzen noch liegen noch stehen. Sie hatte unendliche Schmerzen und konnte ihr Bein nur noch bewegen, indem sie es mit den Händen umfasste und von rechts nach links legte. Als Notfall kam meine Tochter in das Krankenhaus, Kinder- und Jugendstation. Der erste Verdacht, Schlaganfall, konnte Gott sei Dank ausgeschlossen werden. Bei der weiteren Untersuchung und ein Blick auf das Bein stellte sich dann schnell ein erneuter Verdacht ein, tiefe Beinvenenthrombose. Das gesamte Bein meiner Tochter war angeschwollen, die Haut war leichenblass weiß, die Venen stachen alle blaulila hervor. Die behandelnde Ärztin zog zwei weitere Ärztinnen zu, darunter den Stationsarzt, und dieser stellte fest, die Zeit, meine Tochter in der Radiologie vorzustellen, bliebe nicht mehr. Er müsse selbst den Kompressionsultraschall vornehmen und unter Zittern informierte er seinen Vorgesetzten über die bevorstehende Untersuchung. Der Verdacht bestätigte sich, tiefe Beinvenenthrombose. Das geht noch weiter. Das ist natürlich, wenn man seine junge Tochter so leiden sieht, extrem. Ich kenne nicht viele Fälle von so jungen Leuten, zumindest nicht persönlich. Das war, wie gesagt, jetzt mal eine Geschichte, wo die Mutter auch durch diesen Instagram, durch dieses Instagram-Profil natürlich, Gott sei Dank eine Aufmerksamkeit bekommt. Wissen Sie beide was über die Anzahl von wirklich auch schwer geschädigten jungen Leuten, Herr Kohlberg?
Also solche Statistiksachen oder sowas kenne ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, für mich ist immer auch meine Herangehensweise, die Person, die bei mir in der Praxis ist, ist mein Patient und darum kümmere ich mich, wie das ist. Ich habe mich über diese ganzen, ja, Statistiken, die ganzen politischen Sachen und sowas eigentlich ziemlich abgekapselt und habe gesagt, das kann ich nicht auch noch leisten. Ich mache das, was für meine Patienten wichtig ist. Und das war's. Und ansonsten, das, was dort geschildert wurde, das ist halt leider eine Geschichte, die wir auch kennen. Und was für mich extrem dramatisch ist, sind die ganzen viele junge Frauen, die tatsächlich Brustkrebs entwickelt haben, mit 22, 23 Jahren. Und das auch, wir haben hier in der Nähe Polizei und junge Polizistinnen Ausbildungsstelle, wo die dazu gedrängt wurden, halt in kürzester Zeit 3 Impfungen bekommen haben und danach relativ schnell Brustkrebs entwickelt haben. Das sind Sachen, die wir hier halt bei den jungen Menschen sehen. In Geschichten. Aber wie viel dort von der Statistik mehr oder weniger ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, glaube nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich habe keine Ahnung, welcher ich irgendwas glauben soll. Und natürlich gibt es dieses schönen Vers-Datenbanken und am Anfang hat man das gemacht, hat sich durchgekämpft und aber das ist ein Zeitaufwand. Wofür? Wofür? Jede Person, die hier ist, hat einfach das Recht, behandelt zu werden. Jede Person, die hier sitzt, hat das Recht, dass ich mich bestmöglich um sie kümmere und nicht, dass ich meine Zeit mit irgendwelchen Zahlen verschwende.
Ja, das sehe ich ebenso. Sehr gut formuliert. Die Mama heißt Feli und sie hat auch einen Aufruf gemacht, gofundme.com. Auf Instagram findet ihr sie. Sie nennt sich dort post.weg.fl. Ich finde, auch solche Schicksale kann man gerne immer mal auch, ja, konkret namentlich benennen. Es ist natürlich das Problem, das haben wir auch gerade schon zusammengefasst, das haben viele Betroffene, die jetzt nicht im Geld schwimmen, dass natürlich dann zu diesen ganzen Behandlungen, die man selber tragen muss, auch einfach dieser unfassbar extreme finanzielle Druck kommt. Und ich stelle mir dann vor, Herr Dufayet, dann ist man Mutter einer 16-Jährigen, wird ja sicherlich mit der Tochter irgendwie gemeinsam diese Impfung besprochen haben, vielleicht sich sogar gemeinsam dazu entschieden haben. Und dann liegt das Kind, ja, laut eigenen Aussagen, die junge Dame schreibt selber dort, ich bin 16 Jahre alt und möchte nicht mehr nur rumliegen. Und sie liegt auf dem Foto auf dem Boden und sie sagt, ich habe es im Herbst nach 4 Stunden Schulunterricht noch gerade nach Hause geschafft, wo ich mich auf den Boden legte und sofort schlafen musste. Hashtag chronische Erschöpfung. Das ist etwas, was wir auch immer wieder hören. Und dann hat man sicherlich im Zuge dessen auch noch eine unfassbar, ja, traurige Mutter mit einem großen Gefühl von Schuld.
Also erstmal vorweg, aktuelle Geschichte, die ich nochmal mit erfahren habe, dass eben Epidemiologen, die eben sonst bei jeder Neueinführung von Medikamenten oder eben auch Impfungen Daten erheben über ja, den Verlauf und die Auswirkungen von den Medikamenten inklusive Nebenwirkungen, eine Ansage bekommen von anderer Stelle. Nein, bei den sogenannten Covid-Impfstoffen werden keine Daten erhoben und zurückgelegt. So. Dementsprechend, neben dem, dass auch viele Fälle gar nicht bei der PEI, also Paul-Ehrlich-Institut, gemeldet wurden, da habe ich ja nun viele Patientinnen und Patienten kennenlernen dürfen, die Probleme mit ihren Haus Ärztinnen oder Ärzten hatten, die erst gar nicht das als Nebenwirkung oder als Folgeerscheinung der sogenannten Impfstoffe melden wollten. Dementsprechend ist die Quote der nicht gemeldeten Fälle relativ hoch, sehr hoch. Also die Dunkelziffer, die können wir uns ja gar nicht ausmalen. Von 10 bis 100-fach ist ja häufig die Rede. Ich glaube, wir kommen eher Richtung 100-fach, als dass wir bei 10-fach höherer Dunkelziffer liegen. Dementsprechend ist die Frage über das, was die Zahlen angeht, an tatsächlich vorliegenden Fällen, wie eben bei der jungen Dame hier, wie hier beschrieben, das können wir gar nicht mit einer Zahl beantworten. Das ist unmöglich und das ist schon erschreckend genug und das ernüchtert ja natürlich auch. Dass wir hier eine Gerinnungsstörung erlebt haben, die scheinbar mit einer der Impfstoffe oder sogenannten Impfstoffe zusammenhängt. Ja, das erleben wir ja häufig. Natürlich sind auch hier die jungen Damen oder die Damen eher betroffen als die Männer. Das ist natürlich auch mit dem hormonellen, mit den hormonellen Wechselwirkungen im weiblichen Körper zu erklären, genauso wie ja auch das Einnehmen von einer Pille zum Beispiel ja auch gerne mal zu Thrombosen führen kann. Und dementsprechend muss man dann eben auch über den schulmedizinischen Rand gucken. Und da bin ich sehr schnell in der Komplementärmedizin, also Homöopathie, Anthroposophie, Epigenetik, ja, ein ganz wichtiger Faktor, um eben zu gucken, was ist denn hier überhaupt für ein Wechselspiel vorhanden zwischen weiblichen Organen, Leber, Abbaufähigkeit der Leber von weiblichen Hormonen, die ja natürlich alle 4 Wochen einen ganz anderen Peak erleben, als das männliche Geschlecht eigentlich eher einen konstanteren Haushalt, Hormonhaushalt durchlebt. Und dementsprechend wäre hier nochmal zu überlegen, wie können wir im Bereich auch wieder Darm natürlich, Darm ist immer irgendwo an erster Stelle, regulierend eingreifen, auch mit Frage Nahrungsmittelunverträglichkeiten, vermehrte Histaminausschüttung, aber eben auch, wie ist es überhaupt mit der Abbaukapazität oder Entgiftungskapazität der Leber, wie ist es darum gestellt, was ja auch Einfluss haben kann, dass eben ja gewisse Substanzen, die jetzt vielleicht auch nochmal durch die Impfung oder sogenannte Impfung in den Körper gelangen oder die Folgeerscheinungen, die durch die sogenannte Impfung in Kraft getreten werden, wie eben Entzündungsvorgänge, ob nun am Endothel, in den Nerven oder vielleicht auch an den weiblichen Organen selbst. Wie ist es darum gestellt, um die Entgiftungskapazität? Dass hier wahrscheinlich auch eine Gefäßinnenwandentzündung, Endothelitis, stattgefunden haben dürfte. Ja, ich glaube, das ist durchaus anzunehmen, dass es noch zu einem größeren Ereignis gekommen ist, eben nicht nur zu einer Mikrozirkulationsstörung, sondern zu einer ja, Verstopfung einer Vene. Ja, das liegt auf der Hand, dass das ein sogenannter Covid-Impfstoff in dem komplizierten Hormonhaushalt dann eben auch nochmal zu einer Thrombose mit dazu beitragen kann. Als weitere Therapieform oder eben auch als Prophylaxe würde ich schon hier auch überlegen, dass wir in Darm, Leber, Lymphe, Milz, System eingreifen und regulieren und das System von Altlasten, die vielleicht auch schon vorher vorhanden waren, befreien und wieder eine Balance auch im Wechselspiel zwischen weiblichen Organen, Leber, Darm, Milz, Lymphsystem. Das Lymphsystem ist ganz, ganz wichtig. Also die Schulmedizin verkennt sehr, sehr gerne, wie viele Krankheiten durch venöse Abflussstörungen oder durch Lymphabflussstörungen stattfinden. Das ist quasi das ganze Prinzip der Schulmedizin mal umgedreht betrachtet. Diese Abflussstörungen von venösem Blut, von Lymphblut. Lymphe heißt ja Wegführen von Abfallprodukten aus den Zellen, aus den Organen, aus den Muskeln. Das findet ja bei vielen gar nicht mehr in dem Maß statt nach einer Impfung, weil das System ja insgesamt in eine gewisse Starre gefallen ist oder überfordert ist mit entzündlichen Prozessen, wo mehr Lymphe entsteht und dadurch das System gar nicht schnell genug diese Lymphe abtransportieren kann, sodass die Muskeln, die Organe, die Zellen in ihrem eigenen Müll ersticken. Und das ist ja auch umgekehrt gedacht mal ein ganz wichtiger Ansatz, dass man die Organe und die Zellen mal wieder befreit von den eigenen Abfällen, die durch Zellumsatz, durch Abbau von Hormonen entstehen. Natürlich führt das dazu, dass dann auch die Zellen ersticken und auch am Ende, neben dem, dass da viele Entzündungsprozesse die entstehen durch die Applikation der Impfstoffe, Ressourcen verbrauchen, dass natürlich eine Zelle, die dann im eigenen Müll erstickt, ich sag's mal Müll, das ist jetzt nicht abfällig gemeint, aber das trifft es ja am Ende, dass die dann eben nicht genug Energie und Ressourcen bauen können, dass eine Regeneration stattfinden kann, das ist doch offensichtlich. Also, ja, will ich mein Zimmer neu einrichten, dann werfe ich erstmal die alten Möbel raus, wenn aber einer draußen steht und die Möbel wieder in mein Zimmer reinwirft durchs Fenster, dann kann ich hier nicht das Zimmer neu einrichten und Altlasten abgeben. Also die Zellen, die können einfach nicht regenerieren und das ist ja auch mit ein Grund, warum die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, irgendwann keinen beigeben und keine Ressourcen mehr herstellen können und der bioenergetische Index, sprich das Neubilden von Energie völlig im Keller liegen. Und auch mit ein Grund, warum die Patientinnen und Patienten nicht mehr im Alltag belastbar sind, neben dem, dass die zelluläre Immunantwort ja auch erheblich gestört wird.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, Herr Duffergé. Und ja, die junge Patientin hat sich natürlich ausgesprochen, auch ganz speziell an Herrn Lauterbach. Das ist mir auch aufgefallen bei diesen vielen Beschreibungen der Impfgeschädigten. Die wenden sich in der Regel natürlich an Herrn Lauterbach. Der ist das Gesicht dieser verheerenden Impfkampagne für uns Deutsche. Und sie sagt zum Schluss noch: Herr Lauterbach hat Gelder bewilligt. Bitte geben Sie diese frei für Wissenschaft, Forschung und Behandlung, sodass unsere Rechte wieder eingehalten werden können. Hier natürlich ganz besonders die Kinder- und Jugendrechte. Ja, Wahnsinn. Man kann nur hoffen, dass das irgendwann demnächst passiert. Wir sind ja noch weit davon entfernt. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, liebe Zuhörer. Wenn jemand noch sagt, spontan möchte er anrufen, 10 Minuten ist dafür noch Zeit, um mit unseren beiden Experten zu sprechen. Ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich es nicht ansprechen, aber ich mache es jetzt doch gerne nochmal, weil wir tatsächlich auch fast zu jeder Woche 2 bis 3 Mal Anfragen zum Thema Shedding bekommen. Das scheint also wirklich bei den Menschen auch angekommen zu sein, die Sorge darum. Wir hatten, ich muss lügen, letzte Woche hatten wir Herrn Marc Fiddecke da, der hält das nicht für realistisch und ich fand es so spannend, dass es da ja tatsächlich auch unter ja, Ihnen Experten 2 unterschiedliche Meinungen gibt. Und als Laie merkte ich bei mir, ich will fast glauben, dass es dieses Shedding gibt. Das passt natürlich auch sozusagen in mein 3,5-jähriges Weltbild, was ich mir hier zusammen ja, recherchiert habe. Und dann gibt es so jemanden, der da sozusagen in Anführungsstrichen querschießt. Er wird nicht der Einzige sein. Und ich würde Sie gerne beide nochmal kurz, vielleicht maximal pro Person nochmal 5 Minuten fragen wollen. Was hat es denn mit dem Shedding auf sich? Weil, wie gesagt, ganz viele uns anschreiben und diese Symptomatiken beschreiben. Anonym von einer Dame, mein gesamtes Umfeld, auch mein Ehemann ist geimpft und sie hat Sorge und fragt, können die Stoffe auch auf mich übertragen werden und kann ich das zum Beispiel durch eine Blutuntersuchung bestimmen lassen? Herr Kohlberg, was sagen Sie dazu?
Ja, fangen wir mal mit dem letzten Part der Frage an. Es gibt zumindest die Möglichkeit, in einem Labor in Magdeburg eine Untersuchung zu machen, wo man herausbekommt, ob sich meine Immunzellen gerade mit Spike oder mit mRNA beschäftigen. Ich glaube, kostet jeweils 180 Euro, ist also auch nicht ganz preiswert. Aber dann hat man zumindest schon mal ja, ein Ansatzpunkt. Und rein von meinem Verständnis her, wenn ich ungeimpft bin und mein Immunsystem beschäftigt sich aber mit einem modifizierten RNA, was halt zu einem Impfstoff eventuell zuweisbar ist, dann hat man auf jeden Fall so ein Ergebnis. Jetzt muss ich kurz in mich gehen. Ich glaube, das ist die Frau Professor Dr. König ist das in Leipzig, die ist genau, die dieses Labor hat. Eine sehr kompetente Frau hat in Münster, habe ich jetzt einen Vortrag von ihr gehört, war sehr, sehr gut. Und ja, das vielleicht dahin, also MMD, Martha, Martha, Dora heißt das Labor. Dann meine persönliche Erfahrung. Ich hatte Anfang 21 einen Anruf an einem Montag. Morgen von einer Patientin, die eine zu dem Zeitpunkt 17-jährige Tochter hat. Und die Patientin erzählte mir, dass ihre Tochter, die eigentlich nicht bei mir in der Praxis ist, ja, nach Hause kam am Sonntagabend und der ganze Körper, es sind alles so ganz komische blaue Flecken am Körper und solche Sachen. Und was das denn sein könnte? Da ich das ja, dass sie ja noch nicht mal meine Patientin war, haben wir nach einigem Hin und Her dann beschlossen, okay, bitte ins Auto packen, herkommen. Ich möchte das sehen. Dann war die hier und dann haben wir hier im Gespräch letztendlich nach vielerlei anderen Abklärungsgeschichten rausgekriegt, okay, die Tochter war am Wochenende bei ihrem Freund. Der Freund ist am Donnerstag frisch geimpft worden. Die haben am Wochenende nicht nur Händchen gehalten, so ist immer mein Spruch dazu. Und das heißt im Klartext, die Wahrscheinlichkeit, dass dort über sexuellen Kontakt eine auslösende Übertragung da war, war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie relativ offensichtlich. Nachdem ich diese Form der, ich nenne es mal auch blaue Flecken, gesehen hatte, diese Gewebsveränderungen in den Blutbahnen, habe ich das in kleinen dann auch bei diversen anderen Personen gesehen. Jetzt kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch gerade eine Corona-Infektion war, die so etwas ausgelöst hat oder sonst was. Ist ja keine richtige Beobachtung. Aber ich habe sowas immer wieder gesehen. Wir haben mittlerweile auch Menschen, die mit ganz klaren Symptomen kommen, die, wo der Ehepartner entsprechend die Probleme hat. Ich hatte es vorhin ja auch zum Beispiel angesprochen, als dann hier am Tisch erzählt wurde, quasi vom Mann gebeichtet wurde, dass er aber zweimal geimpft ist und dort Übertragung stattgefunden hat. Und es gibt ja auch ein paar Versuche, das tatsächlich alles nachzuweisen. Und ich vermute, dass die Frau König aus Leipzig dort in nächster Zeit uns noch massivst unterstützen wird, um das ein bisschen klarer hinzukriegen alles.
Vielen Dank, Herr Kohlberg. Herr Dufay, was sagen Sie zu der Thematik? Shedding, ja oder nein?
Naja, erstmal zur Erläuterung nochmal. Shedding kommt ja eigentlich aus der Virologie und beschreibt ja die Freisetzung von Viren aus der Wirtszelle, also von einem Patienten, der eben befallen ist, auf einen anderen Wirt. Und also würde man hier auch von einer Virusausscheidung sprechen und konkurrent dazu würde man eben dann auch von einer Ausscheidung von Inhaltsstoffen, also von Spike-Proteinen, einer der sogenannten Impfstoffe sprechen, mit Übertragung auf Personen, die eben im Umfeld sich befinden, von denen, die gerade frisch geimpft wurden oder die Gentherapie erhalten haben, wie wir es auch immer benennen wollen. Das ist von der Theorie her sicherlich denkbar. Da gibt es ja sicherlich Studien, dass man eben auch Spike-Proteine in den verschiedensten Drüsen gefunden hat, die eben damit zu tun haben können, dass eben ein Austausch, ob über Speichel oder über andere Sekrete, recht nahe liegt. Die Studien, die das eindeutig belegen, haben wir nach wie vor nicht. In der Theorie denkbar ist es. Es gibt zahlreiche Erfahrungsberichte, die das nahelegen und undenkbar ist es von der Theorie halt, wie gesagt, nicht. Ja, aber so wirklich Gegenstand von Untersuchungen, zumindest offiziellen Untersuchungen oder groß angelegten Studien ist es leider nicht. Und das macht es natürlich dann auch einfach, so ein Thema sehr schnell zu diskreditieren und in eine Ecke zu schieben, die einer Verschwörung dann gleich oder Verschwörungstheorie gleichkommt, obwohl weder das eine noch das andere endgültig belegt ist. Und von daher, ja, ist das ein Thema, das sehr, sehr viele Kontroversen auslöst. Denkbar ist es. Also die Drüsen, die befallen sind, die eben mit Austausch von Körperflüssigkeiten dann auch am Ende zu tun haben. Ja, also warum soll das dann nicht darüber auch übertragen werden können? Ja.
Ja, wie Sie sagen, Herr Düffer, jetzt löst Kontroversen aus und so richtig eine konkrete Antwort gibt es offensichtlich jetzt, wenn ich das richtig in mein Intellekt mir sozusagen als ja als Lösung herbeigibt. Ich denke, auch da wird die Zeit zeigen. Wird sicherlich die ein oder andere, ja, die nächsten Monate, Jahre zeigen, was dazu noch für Studien eventuell auch entstehen. Wir haben auf das, was wir gerade besprochen haben miteinander, noch eine Frage von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin. Sie fragt, es geht um die Masernimpfung. Kann man Teile des gerade von den Experten geschilderten über die Folgen der Corona-Impfung auf die Masernimpfung, zu der sie unsere Kleinen ja nun verpflichten, übertragen? Sie hatte schon als Kind langwierige Impfschäden und möchte diese ungern auf meine komplett ungeimpfte Tochter übertragen, sagt die Dame und bekommt nirgendwo unabhängige Informationen. Wahnsinn. Herr Kohlberg, würden Sie darauf gerne nochmal bitte eingehen?
Ja, also grundsätzlich muss man ganz klar sagen, dass alle bisherigen Formen der Impfung, egal ob das mit Lebendimpfstoffen oder Totimpfstoffen oder die bisher bekannten Verfahren, die haben alle nichts mit dem Verfahren zu tun, was wir jetzt haben. Ja, also es ist nichts mit der Art und Weise, dass wir ja einen wahrscheinlichen Angriff auf unsere Gene haben. Das hat damit nichts zu tun. Trotzdem gibt es natürlich in ganz, ganz vielen herkömmlichen Impfstoffen Adjuvantien, also solche Wirkstoffverstärker, die zum Teil extrem problematisch sind. Wir haben manchmal bestimmte Proteine, also bestimmte Eiweißverbindungen, die sehr, sehr viel Probleme machen können. Und es gibt ja auch so schon auch viel Erkenntnisse darüber, mit welchen Erkrankungen teilweise bisherige Impfungen in Verbindung gebracht werden können. Und da sind natürlich auch viele Sachen dabei, bis hin zu ADHS und Autismus und solche Sachen, die dazu führen, dass doch ja auch im Rahmen der aktuellen Entwicklung immer mehr Menschen sagen: Mensch, ich will gar nicht mehr, dass meine Kinder geimpft werden. Ja, ganz klar. Aber es ist nicht zu vergleichen vom Verfahren. Wobei die Tendenz ja hingeht, dass jetzt auch geplant ist, zum Teil ältere Impfungen umzumodeln und die auch als mRNA-Impfstoff demnächst auf den Markt zu bringen, weil es ja so schnell und preiswert zu produzieren ist. Und im Tierbereich hat das ja nach meiner Information, die mir mündlich zugetragen wurde, schon bereits begonnen.
Wahnsinn, ja, das habe ich auch gelesen. Das ist nochmal ein ganz eigenes, separates Thema, aber auch da natürlich kommt es im Endeffekt des Tages letzten Endes bei uns an. Wenn Sie die Tiere impfen, Nahrungskette, müsste man nochmal eine eigene Sendung zu machen. Wahnsinn. Ja, ich möchte mich bedanken bei unseren beiden Experten heute, Herrn Kohlberg und Herrn Dufayet, dass Sie beide nochmal bei uns waren. Danke für diese, für den großen Schatz an Expertise. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal, meldet sich Herr Dufayet. Ganz kurzen Einschlenker noch und dann würde ich gerne hier in den Feierabend einläuten und auch unseren Zuhörern noch ein, zwei Worte mit in den Abend geben. Machen Sie einmal Ihr Mikrofon nochmal, Herr Duferger. Vielen Dank. Das ist mir auch schon passiert.
Gute Idee.
Sehr schön, danke.
Ganz, ganz kurz nur zur Ergänzung, wo ich bei Herrn Kohlberg voll dabei bin. Wenn man hier auch irgendwo eine Ähnlichkeit sehen könnte, wäre die Thematik, dass wir den Körper es verwehren, mit einer neuen Variante von Viren oder Erregern klarzukommen. Je mehr wir nachimpfen. Der Booster, also die dritte Impfung, hat uns gezeigt, dass wir den Körper das quasi abgewöhnt haben, mit neuen Varianten von einem und demselben Erreger klarzukommen. Und die Infektionswelle, die uns dann überrannt hat im Januar 2000, wann war das, 22 oder auch Dezember schon, also im zeitlichen Zusammenhang mit der Boosterimpfung, die war immens. Die Krankschreibung ging brachial in die Höhe. Das war eine Welle sondergleichen, wo man quasi einen halben Stadtteil krankgeschrieben hat. Also wir sorgen dafür, dass der Körper immer weniger mit neuen Varianten von Erregern klarkommt. Und das war auch damals schon ein ganz großer Kritikpunkt an dieser Einführung der Masernpflicht, dass die eigene Immunantwort immer schwächer ausfallen wird und uns irgendwann das auch richtig um die Ohren fliegen wird, auch bei den Masern. Sobald mal eine relevant neue Variante auftaucht, die der Körper nicht mehr richtig erkennen kann und bewältigen kann, weil alle durchgeimpft sind und auf eine Immunantwort trainiert sind, werden wir eine eklatante Welle an Erkrankungsfällen erleben. So ungefähr ähnlich wie wir es jetzt mit dem Booster, mit der dritten Impfung damals oder sogenannten Impfung erlebt haben. Das ist etwas, wo man eine Übertragung von dem einen oder anderen oder von dem einen auf den anderen Impfvorgang herstellen kann, dass aber die Covid-Impfstoffe eine ganz andere Form von Manipulation darstellen. Das hat Herr Kohlberg eben schon sehr gut dargestellt. Da haben wir wiederum keinen Vergleich. Das ist eine ganz neuartige Manipulation und ganz klar eine Gentherapie. Und das kennen wir so aus den Impfstoffen, die uns allen geläufig sind, Tetanus, Diphtherie, Masern und dergleichen, nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da hellhörig werden und aufmerksam werden, dass wir tatsächlich in das Gensystem, in ihr Gensystem eingegriffen wird. Von daher wollte ich das nur noch mal anschließend mit hineinwerfen. Je mehr wir manipulieren, desto weniger wird sich der Körper dann mit den Mechanismen, die er eigentlich hat, wehren können. Und ich sehe ja auch häufig diese Thymusinsuffizienzen, die ein Schulmediziner gar nicht so auf dem Schirm hat. Ein Thymom, ja, das kennt der Schulmediziner, also ein Tumor vom Thymus. Aber die häufige Anzahl von Fällen, wo auch Spike-Protein im Thymus gefunden werden, impliziert ja auch, dass alleine in dem Bereich das Immunsystem oder das Bilden von Gedächtniszellen für spätere Kontamination oder Begegnungen mit Erregern massiv gestört wird oder eben auch die zelluläre Immunantwort massiv gestört wird. Und dementsprechend arbeite ich auch sehr viel mit Präparaten, die den Thymus regulieren. Also Thymus ist ein Teil unseres Immunsystems, welches je älter wir werden, an Funktion nachlässt, kleiner wird, aber gerade in den ersten 20, 30 Jahren immens prägend ist dafür, wie wir mit unserer Umwelt, also auch mit Erregern, klarkommen, ohne dass der Körper gleich in die Knie geht.
Danke, Dufayet, für diese wichtigen Abschlussinformationen nochmal. Und auch nochmal natürlich, ja, eine wichtige Sache, die man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Der Körper ist ein Wunderwerk und kann das eigentlich oder vieles alleine, was wir oft vergessen. Und natürlich im Zuge dieser, die ist ja schon so lange und so alt, diese ganze Impfpropaganda natürlich massiv in Vergessenheit geraten ist. Ich möchte mich bedanken bei unseren beiden Experten, jetzt aber nochmal und wirklich zum Abschluss Herrn Kohlberg und Herrn Duffayer, dass Sie bei uns waren, Ihre Expertise geteilt haben. Es sind leider viele medizinische Befürchtungen wahr geworden im Rahmen dieser ganzen Impfgeschichten. Es hat sich vieles bewahrheitet. Viele Verschwörungstheorien, sogenannte, sind mittlerweile ja medizinische Fakten geworden. Aber auch, Herr Kohlberg, Sie hatten viel von Hoffnung gesprochen, von medizinisch neuen Möglichkeiten. Und ich finde, dass jetzt abends um 21:30 mit diesen Worten und den Gedanken der Hoffnung auch nochmal unseren Zuhörern mit auf den Weg zu geben, dass wir damit den Abend beenden. Bleiben Sie optimistisch, wenn es irgendwie geht. Bleiben Sie positiv. Es ist nicht aller Tage Abend und es gibt viele Menschen da draußen, Experten, die für Sie kämpfen. Bleiben Sie und gehen Sie in die Selbstverantwortung und dann kann man sicherlich sich zu einer etwas gesünderen Situation verhelfen. Wir sind gespannt, was die nächsten Monate und Jahre zeigen. Auch bitte ich Sie nochmal und möchte Sie auf die Website aufmerksam machen, corona-impfstein-hilfe.de. Dort finden Sie viele Informationen rund um das Thema Impfen, Impfung und Impfschäden. Nächste Woche sehen wir uns wieder am Donnerstag um 20 Uhr. Ich freue mich bei uns bei Im Stich gelassen, dem Live-Podcast. Wir sprechen dann, beziehungsweise ich, mit dem Arzt Rolf Krohn und der Heilpraktikerin Charlotte Berger. Und wir haben jetzt auch eine Hotline auf unserer Seite. Schauen Sie, wie gesagt, einfach einmal rauf, www.corona-impfschaden-hilfe.de. Und ich freue mich auch, wenn Sie einschalten am nächsten Mittwoch noch vor dem Donnerstag um 20 Uhr zu unserem anderen Podcast-Format ausgegrenzt.eu. Auch dort darf ich mittlerweile die Moderatorin sein. Die Sabrina Kollmorgen musste das aus Zeitgründen niederlegen. Das Amt wollte ich gerade sagen. Ich darf auch dort künftig in Erscheinung treten. Und ich freue mich, von Ihnen und von euch zu hören. Mittwoch um 20 Uhr zu Ausgegrenzt und natürlich zu meinem ersten und ganz großen Herzensprojekt Im Stich gelassen. Nächste Woche Donnerstag um 20 Uhr. Machen Sie es gut, gute Besserung und bleiben Sie alle positiv und optimistisch. Tschüss.